Deutschlandfunk. Der Tag.
Ein junger Mann in schwarzer Jacke haut mit einer Schaufel auf einen Stacheldrahtzaun. Er steht offenbar auf der belarussischen Seite, an der Grenze zum EU-Land Polen. Ein Uniformierter auf der anderen Seite bespritzt den Mann offenbar mit Pfefferspray, will ihn abhalten, den Zaun weiter zu zerstören. Die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti hat das Video veröffentlicht. Es ist eines von zahlreichen Videos auf Social Media, seit sich am Montagmorgen hunderte Menschen aufgemacht haben in Richtung polnische Grenze.
Korrespondentin Andrea Bär über die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Dort haben sich gestern dramatische Szenen abgespielt. Und genau diese Bilder sind wichtig. Sie sind ein wichtiges Druckmittel für den belarussischen Machthaber Lukaschenko. Er kann damit die EU weiter unter Druck setzen. Menschen, die sieht man dort, harren aus vor einem langen Stacheldrahtzaun. Sie schlafen in Zelten und sie hoffen, es doch noch irgendwie zu schaffen in die EU. Polen hat den Grenzübergang Kuchnica seit gestern geschlossen, weil immer wieder Menschen eben versucht haben, diese Grenze zu durchbrechen. Die EU soll jetzt helfen. Aber wie? Das ist eins unserer Themen in der aktuellen Ausgabe von der Tag. Heute am 9. November. Außerdem blicken wir um uns herum, und zwar wie andere Länder versuchen, diese vierte Corona-Welle zu brechen. Österreich, da richtet sich unser Blick heute hin. Da gilt seit gestern 2G. Ja, und kommt jetzt das Impfwunder bei unseren Nachbarn? Naja, mal schauen. Sonja Meschkat, mein Name. Hallo. Die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen spitzt sich weiter zu. Gestern hat ja eine größere Gruppe von Migranten versucht, von belarussischer Seite aus die EU-Außengrenze zu Polen zu durchbrechen. Und dabei hat es dann eben Auseinandersetzungen gegeben zwischen den Migranten und polnischen Sicherheitskräften. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisengebieten einfliegen zu lassen, um sie dann einzuschleusen in die EU. Und das Verhalten von Lukaschenko wird eben gewertet als Druckmittel gegen die Sanktionen der EU gegen Belarus. Also das nochmal kurz zum Hintergrund. Nochmal den Blick auf das Aktuelle. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat jetzt die EU aufgefordert zu helfen, sowohl Polen als auch Deutschland. Welchen Handlungsspielraum hat die EU denn überhaupt in dieser Situation? Und was bedeutet die Lage an der Grenze Belarus-Polen für die Stabilität innerhalb der Europäischen Union? Fragen, die ich mit Raphael Busson von der Stiftung Wissenschaft und Politik besprechen konnte. Einer seiner Schwerpunkte sind die Grenzsicherung und Auswirkungen der Migrationsbewegung auf die EU. Herr Busson, bleiben wir erstmal bei Polen. Der Innenminister Horst Seehofer sagt, man müsse der polnischen Regierung helfen, um die Außengrenzen zu sichern. Das wäre eigentlich Aufgabe der EU-Kommission, sagt er. Was müsste die Kommission denn konkret jetzt leisten?
Also zuerst liegt der Ball bei der polnischen Regierung, weil es wurde Polen mehrfach angeboten, eine Frontex-Mission in der Nähe oder dort starten zu lassen, gegebenenfalls auch noch die Europäische Asylagentur da mit einzuschalten. Es sollte auch nicht an Finanzmitteln fehlen, wenn sie dann abgerufen würden. Nur hat die Europäische Kommission bis jetzt keine Bereitschaft dazu, physische Grenzwahlanlagen zu finanzieren. Also die Kommission kann einiges tun. Sie hat aber auch schon vieles angeboten und andere in der EU haben schon vieles angeboten. Und bis jetzt lässt eben Polen keine ausländischen Beobachter oder sonstige Aktivitäten in dieser Zone zu. Also ist es ein wenig hinfällig, eben solche Unterstützungsleistungen jetzt zu fordern.
Warum glauben Sie, verhält sich Polen so? Haben Sie da eine Einschätzung oder eine Vermutung?
Ja, also einerseits ist es natürlich für die polnische Regierung innenpolitisch jetzt ganz gut, was da passiert. Also sie kann sehr stark irgendwie ihre Kernwählerschaft bedienen und sagen, wir sorgen dafür, dass es dicht ist und wir stehen für das traditionelle Polen-Bollwerk gegen alles andere außerhalb Europas und das ist eben, deswegen sind wir legitim. Das ist also das eine und ausländische Hilfe schmälert ja dann quasi nur diesen Standpunkt. Das zweite ist, dass man, wenn man ausländische oder europäische Beobachter oder eine Frontex-Mission dort vor Ort hat, dann bedeutet das natürlich auch mehr Aufsicht. Und das ist eben auch, was anscheinend stört. Also ich will jetzt nicht die niedersten Motive unterstellen, dass dort jetzt grundsätzlich und vorsätzlich Recht gebrochen wird. Aber es ist einfach vermutlich unbequem, wenn man sich auf die Finger schauen lässt. Und das haben wir auch schon in Griechenland zum Teil gesehen und sehen wir eben hier jetzt wieder. Und mutmaßlich, ich kann das nicht bestätigen, sagen sogar die Vertreter vom Internationalen Roten Kreuz, dass es für sie eigentlich de facto bisher nicht da gewesen ist, dass selbst diese Vertreter, also da geht es jetzt nicht um eine EU-Brüsseler Elite, die da kritisch gesehen wird in Polen, aber auch noch nicht mal das Internationale Rote Kreuz wird zugelassen. Also das ist schon ein dickes Brett.
Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Das heißt, Polen hat eigentlich die Hilfe, die sie sich suchen könnten, noch gar nicht ausgeschöpft. Also das, was Sie gerade erklärt haben, bezogen auf Frontex beispielsweise. Dann komme ich trotzdem noch mal zurück auf die EU. Also welche Möglichkeiten hätte die EU denn jetzt, um zu handeln in dieser ganz konkreten Situation? Die Lage ist ja seit Wochen angespannt und hat sich eben jetzt seit gestern auch noch mal verschärft.
Also was ja schon seit geraumer Zeit in der Mache ist, sind Sanktionen gegen das belarussische Regime. Und heute wurde zumindest, zwar mit einiger Verspätung, ein kleiner Schritt, sagen wir mal, endgültig verabschiedet, also Verschärfung der Visa-Regeln für Beamte und Vertreter des Regimes. Das ist aber natürlich bis jetzt relativ wenig. Angekündigt ist, mögliche Sanktionen gegen Airlines, die sich an dieser Route beteiligen. Darüber hinaus Besuche in verschiedenen Drittstaaten, die eben Herkunftsländer sind und dort eben versuchen einzuwirken, dass weniger Menschen sich aufmachen und möglicherweise auch besser Menschen dann wieder dorthin zurückgeführt werden können. Und letztlich natürlich allgemein das politische Signal, dass die EU diesem Druck nicht nachgeben wird, dass es sich nicht auszahlt, diese Krise zu provozieren. Und vielleicht, möglicherweise, kann man auch noch indirekt versuchen, auf Russland einzuwirken, aber das ist wahrscheinlich eher aussichtsloses Unterfangen. Also es gibt verschiedene außenpolitische Stellschrauben. Und wenn Polen die EU stärker mit reinnehmen würde, könnte man auch noch an der Grenze direkt einiges machen. Aber das ist eben bis jetzt nicht möglich.
Russland eben deshalb, weil Russland ja dann an der Seite von Belarus und auch dem belarussischen Präsidenten bzw. Machthaber steht. Sie haben gerade schon angesprochen, also Airlines gegebenenfalls sanktionieren, die sich an diesem Schleusergeschäft beteiligen. Glauben Sie, das hätte eine effektive Wirkung dann auch tatsächlich?
Das ist schwer abzuschätzen, aber einen gewissen Effekt wird es vermutlich schon haben, wenn man das jetzt relativ zeitnah auf den Weg bringt. Denn vielleicht abgesehen von der belarussischen Airline selbst, die ja ohnehin nicht mehr jetzt hier verkehrt, schon nach diesem Ryanair-Flug nicht mehr, geht es ja auch noch andere. Und gerade so das Drehkreuz Istanbul, das vieles dieser Bewegungen möglich macht, ist da schon kritisch. Also wenn man jetzt türkische Airlines mit Sanktionen belegen würde, dann würden die sich das wahrscheinlich schon überlegen, ob sich das in der Summe dann noch so rechnet. Aber ehrlich gesagt, ich kann jetzt auch nicht die Zukunft vorhersagen, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das auch schon vorher im gewissen Umfang zumindest erledigt. Also nicht, dass es zum kompletten Erliegen kommt, aber diese Zuspitzung, die wir jetzt haben, ist, glaube ich, nicht durchzuhalten. Weder auf europäischer Seite, aber auch nicht auf Seite der belarussischen Behörden. Das Minsk ist schon voll jetzt mit Personen, die ankommen und auch nicht unbedingt weiter können. Und auch wenn das Regime dort mittlerweile wieder im Sattel sitzt, glaube ich, können die sich auch nicht erlauben, da wirklich jetzt der Kanal für viele Zehntausende zu werden, wenn nicht noch mehr.
Jetzt hat der Regierungschef von Polen, Morawiecki, ja auf Twitter auch schon davon gewarnt, dass die Stabilität und die Sicherheit der gesamten Europäischen Union gerade auf dem Spiel steht. Schätzen Sie das ähnlich ein?
Nee, ich finde, das ist eine maßlose Übertreibung, ehrlich gesagt. Es ist eine Krise. Das belarussische Regime agiert wirklich rücksichtslos und erpresserisch. Das würde ich auch so unterschreiben. Aber es geht tatsächlich aktuell, selbst nach offiziellen Aussagen des polnischen Grenzschutzes, dort an dieser einen Stelle so um circa 800 Personen. Ja, vielleicht in der gesamten Region einige Tausend. Und deswegen soll die Stabilität der gesamten Europäischen Union in Frage stehen. Das ist wirklich jenseits aller Plausibilität. Also wenn man darauf reagieren will, dann kann man natürlich immer das Hochstilisieren zur Gretchenfrage auf welcher Seite steht man, der Härte oder der Humanität. Aber letztlich ist das doch alles irgendwo beherrschbar. Egal, welchen Weg man nimmt, sei es eben durch den Grenzschutz oder sei es auch durch Aufnahme oder Verteilung. Das ist also wirklich auch auf Seiten der polnischen Regierung jetzt irgendwie gefundenes Fressen, um dort auch von anderen Debatten abzulenken.
Also halten Sie für übertrieben. Was sagen Sie denn dann dazu, was wir von Donald Tusk hören? Also zum einen müssen wir vielleicht noch vorwegschicken, die EU-Staaten Polen und Litauen, die haben in den vergangenen Monaten ja tausende Grenzübertritte gemeldet. Beide Länder sind Mitglieder der NATO. Und Donald Tusk, der polnische Oppositionsführer, hat sich jetzt dafür ausgesprochen, Artikel 4 anzuwenden. Das heißt, dann würden die NATO-Partner zusammen beraten. Worauf deutet das hin, auf einen militärischen Konflikt am Ende dann?
Also na, hoffentlich nicht. Das wäre auch absolut unverhältnismäßig. Es ist eine innenpolitische Auseinandersetzung und Tusk will ja wieder die PiS ablösen. Und dementsprechend kann er sich es jetzt auch mutmaßlich innenpolitisch nicht erlauben, da schwächer auszusehen. Er will es nur irgendwie anders machen als die PiS. Aber das sind, glaube ich, eher Dinge für die Öffentlichkeit als wirklich reale Pläne. Es gibt sicherlich Sorgen in verschiedenen Ländern, gerade in den zentralosteuropäischen Ländern, dass diese Dinge zunehmen, dass eben Russland hinter einigen Dingen auch stecken könnte und dass man deshalb natürlich auch diese Gesamtstrategie der Verteidigung nicht aus dem Blick verlieren sollte. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass man meiner Meinung nach NATO aktiv wirklich einbeziehen sollte. Und man schimpft ja oft über die mutmaßliche Sprachpolizei bei diesem Thema, aber ich würde doch persönlich wirklich stark dafür plädieren, nicht diese Begrifflichkeit der hybriden Kriegsführung oder sei es auch nur die hybride Attacke zu übernehmen.
Das ist gut, dass Sie es ansprechen, weil genau zu da wollte ich Sie auch noch was zu fragen. Das ist nämlich genau das Ding. Also es ist oft die Rede von diesem sogenannten, in Anführungsstrichen, hybriden Angriff. Es geht ja immerhin um Menschen.
Ja, also es gibt diese hybride, dieser Diskurs zur hybriden Bedrohung ist jetzt wirklich sehr weitläufig und seit 2014, seit dem Ukraine-Krieg, wird er geführt. Und ich würde nicht in Abrede stellen, dass es Szenarien gibt, die denkbar sind, mit denen man über Migration oder auch die Instrumentalisierung von Diaspora-Gruppen versucht, wirklich eine massive Stabilitätskrise hervorzurufen. Also ein Szenario ist zum Beispiel die großen russischen Bevölkerungsgruppen in Litauen zum Beispiel. Ja. Mhm. Also deswegen kann man jetzt nicht sagen, alles, was mit Anführungszeichen Menschen zu tun hat, davon sollte man jetzt, kann man nicht sprechen, wenn man über hybride Kriegsszenarien oder Konfliktszenarien spricht. Ja. Und nicht alles, was man über Hybrid fasst, muss jetzt auch unmittelbar militärisch sein. Es ist auch sinnvoll, dass man über Cyberbedrohung spricht, über Disinformation und solche Dinge. Aber dennoch würde ich dabei pflichten zu sagen, das, was wir da jetzt sehen, ist doch wirklich eine starke Verkürzung und dient doch wirklich augenscheinlich nur dem Zweck oder vorrangig dem Zweck, eben möglichst harte Maßnahmen zu legitimieren, ob die nun angemessen sind oder nicht. Und dann fragt man nicht so genau, steckt da jetzt hinter dieser Krise echt eine ausgefeilte Strategie der Destabilisierung, des gezielten Angriffs, der Übernahme, so wie das mutmaßlich in der Ukraine der Fall wird, oder ist das nicht eher doch ad hoc Erpressung, die vielleicht einfach nur um Geld geht, um so ein bisschen Respekt erhaschen? Und das sollte man doch bitte nicht zu hoch hängen. Und gerade wenn man sich so provozieren lässt, dann spielt man ja gerade das Spiel mit, was Herr Lukaschenko da betreibt. Also deswegen in diesem Fall wirklich meiner Meinung nach bisher ein klares Nein.
Herr Bosson, dann danke ich sehr fürs Gespräch und für Ihre Einschätzung.
Bitte sehr.
9 Millionen Einwohner und heute am Dienstag eine Inzidenz von 659, rund dreimal so viel wie bei uns. Und auch heute über 7.700 Neuinfektionen. Auf den Intensivstationen liegen mehr Ungeimpfte als Geimpfte. Was ich da beschreibe, ist die Situation in Österreich. Auch da ist die vierte Corona-Welle schon längst angekommen. Und deswegen hat eben die Regierung beschlossen, strengere Regeln einzuführen. Bei unseren Nachbarn gilt seit gestern die 2G-Regel und zwar überall in Österreich.
Ich finde, es ist irgendwie wichtig auch, dass man da wieder ein bisschen durchgreift, weil die Zahlen ja relativ hoch sind in letzter Zeit.
Ich finde es schon sehr extrem, auch wenn es mich persönlich nicht betrifft. Aber hat es anscheinend leider gebraucht.
Wenn sich mehr Leute geimpft hätten, dann hätten wir das Problem nicht.
2G bedeutet, nur noch geimpfte oder genesene Personen können zum Beispiel ins Restaurant oder zum Friseur, ins Kino, was auch immer. Ausnahme ist der Arbeitsplatz, da gilt weiter 3G. Klar, das Ziel dahinter ist von politischer Seite aus, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Und da gucken wir auch noch mal gerade auf die Impfquote in Österreich. Die liegt bei, ja, gut 64%. Wir sprechen drüber mit Serjan Kovidarica, das ist unser Korrespondent für Österreich. Serjan, das ist heute der erste volle Tag im 2G-Modus. Andere sagen auch im Schnitzel-Lockdown. Was merkt man denn davon?
Ja, nicht so richtig viel, um ehrlich zu sein. Also ich persönlich zumindest nichts, denn ich bin doppelt geimpft. Für mich hat sich sowieso nichts geändert. Ich bin heute Morgen ganz normal mit der U-Bahn hier hingefahren. Also auch da hat sich nichts geändert. Also FFP2-Maskenpflicht in der U-Bahn war vorher, ist immer noch. Für Menschen, die eben nicht geimpft sind, da hat sich natürlich einiges geändert, denn wenn man es so will, alles, was Spaß macht, ist für sie jetzt nicht drin. Also von Kneipe bis Kino, Fitnessstudio und so weiter und so fort. Und das ist ja auch möglicherweise einer der Gründe, warum sich jetzt mehr Menschen impfen lassen.
Ja, aber der Eindruck, zumindest das, was man jetzt so in der Vorberichterstattung oder in der aktuellen auch lesen konnte, ist ja der Eindruck, kaum sind die neuen Regeln da, schon passiert was. Deckt sich das mit dem, was du so wahrnimmst oder was du sagen kannst? Also ich spiele zum Beispiel darauf an, dass es ja wohl am Wochenende lange Schlangen gegeben hat, zum Beispiel vor den Impfeinrichtungen.
Das stimmt, das war auch mehr als am Wochenende davor zum Beispiel. Und es ist, glaube ich, ganz klar, dass auch so eine Ankündigung, dass jetzt 2G gilt, sicher den einen oder anderen, der sich sonst nicht hätte impfen lassen, in die Impfstraßen getrieben hat. Allerdings muss man auch sagen, dass jetzt schon seit mehreren Wochen, also seit 3 Wochen ungefähr, es einen Aufwärtstrend bei Impfungen gibt. Da wusste noch niemand, dass es zu der 2G-Einschränkung kommt. Und wenn man jetzt sich überlegt, woran könnte das liegen, das sind dann natürlich mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also wir haben hier auch die 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Das hat sicherlich auch dazu geführt. Die Regierung hat auch hier bekannt gegeben, dass sie ab einer bestimmten kritischen Größe in den Intensivstationen einen sogenannten Lockdown für Ungeimpfte vorsieht. Auch das hat sicherlich einen Einfluss gehabt. Und dann sprechen ja Experten auch davon, dass auch die individuelle sozusagen Gefährdungseinschätzung eine Rolle spielt. Also wenn die Leute sehen, die Zahlen gehen durch die Decke, dann überzeugt es den einen oder anderen auch, sich impfen zu lassen. Also es ist so ein Bündel von Faktoren.
Aber rund 10.000 haben sich die erste Impfung abgeholt. So am Wochenende ist doch dann im Verhältnis zur Einwohnerzahl schon okay.
Ja, das ist so wie seit Juli nicht mehr. Also auf jeden Fall hat es einen Effekt gehabt. Jetzt muss man ein bisschen abwarten. Auch Forscher sagen, dass man vielleicht erst so in 10 Tagen wirklich mit Gewissheit sagen kann, ob jetzt genau diese 2G-Entscheidung einen entscheidenden Effekt hatte oder nicht. Wir müssen auch berücksichtigen, am Wochenende haben Leute halt mehr Zeit. Es war auch kein schlechtes Wetter. Das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt. Und was sich hier auch zeigt, ist, es hat es in Wien gegeben, wenn man Impftermine ohne Anmeldung anbietet, also jeder kann kommen, dann kommen mehr Menschen. Und das ist offenbar so, dass für viele Leute tatsächlich sowas wie ein Formular ausfüllen oder die Bürokratie, die bei so einer Terminbuchung, die man über sich ergehen lassen muss, das ist schon zu viel, da haben die keinen Bock drauf. Und wenn man dann einfach ohne Termin kommen kann, gehen sie lieber hin. Mhm. Auch wenn man da länger warten muss.
Wie ist das denn dann jetzt eigentlich in Österreich geregelt mit dieser Übergangszeit? Also wenn man jetzt die erste Impfung bekommen hat, dann hat man ja immerhin schon eine. Gibt es dann noch so Zwischenlösungen mit Tests oder muss man auf die zweite warten, bis man dann wirklich von sich sagen kann, eben ich bin 2G?
Nee, es gibt tatsächlich eine Übergangsfrist von 4 Wochen für Menschen, die sich erst impfen lassen und dann halt getestet sind. Dann gelten sie auch als 2G. Das wird hier so ein bisschen interpretiert als ein zusätzlicher Impfanreiz, damit halt mehr Menschen den ersten Stich sich geben lassen.
Dass so eine vierte Welle kommen würde, das kann ja eigentlich niemanden überraschen. Also weder in Deutschland, wenn wir hier mal hier zu uns gucken, noch eben in Österreich, da wo du bist, weil in beiden Ländern ja eben die Impfquote jetzt nicht so ist, wie sich die Politik das eigentlich erhofft hat. Wie sind denn eigentlich die Diskussionen in den letzten Wochen dann in Österreich abgelaufen? Also zum anderen ist ja dann eben auch dieses Gefühl, da haben wir eigentlich nichts gelernt aus den letzten Monaten der Pandemie. So wird es zumindest hier gerade in Deutschland diskutiert. Wie ist es bei euch?
Es ist ähnlich hier und um ehrlich zu sein, fühlt man sich schon in so ein Déjà-vu gefangen. Also auch jetzt heißt es wieder, der Bundeskanzler Alexander Schallenberg hat es vor ein paar Tagen gesagt, also es ist einfacher, ein Buch von hinten zu lesen, abgesehen davon, dass es ein schräges Bild ist. Ist es natürlich, es gab etliche Experten, die schon ganz früh, teilweise im Juni, teilweise auch vorher gesagt haben, wir laufen, wenn es so weitergeht mit den Impfungen und den Lockerungen, auf eine vierte Welle zu. Es gab Ärzte, die gesagt haben, das wird nicht klappen auf den Intensivstationen. Also es ist schwer haltbar, sagen wir mal jetzt vorsichtig, dass diese Entwicklung nicht absehbar war und dass jetzt alle wieder überrascht sind. Also das hat sich jetzt schon zum dritten Mal wiederholt und da heben auch in Österreich wieder Menschen die Augenbrauen und fragen sich, wie kann das sein?
Wie wichtig war denn eigentlich jetzt bei dieser Entscheidung 2G einzuführen, der Blick auch auf die Wintersaison in die Skigebiete von Österreich? Das ist ja schon ein wichtiger, ein großer wirtschaftlicher Faktor auch einfach, eben der Tourismus.
Ja, vieles in Österreich dreht sich um den Tourismus, insbesondere um den Wintertourismus. Also der Tourismus ist so von der Bedeutung für die Wirtschaft hier ein bisschen vergleichbar mit der Autoindustrie in Deutschland. Und die zuständige Ministerin, die Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, hat jetzt auch vor ein paar Tagen gesagt, das Wichtigste sei, dass die Wintersaison stattfindet. Wurde viel kritisiert hier, weil Leute gesagt haben, ist nicht viel mehr das Wichtigste, dass wenig Leute sterben und dass eine vernünftige medizinische Versorgung gewährleistet ist. Also das zeigt, dass das hier schon eine große Rolle spielt. Und natürlich machen sich auch Leute, das würde ich jetzt auch gar nicht runterspielen, die vom Tourismus eben jetzt wieder sorgen, fällt das jetzt nochmal ins Wasser, dann kommen die wirklich in wirtschaftliche Schieflagen. Und wenn sich das hier so weiterentwickelt, könnte Österreich ja theoretisch ja auch zum Risikogebiet erklärt worden. Und dann ist wieder alles offen, wie es mit der Saison aussieht. Also das ist natürlich ein großes Thema.
Die Frage ist ja auch, also selbst wenn man jetzt mit 2G eine höhere Impfquote erreicht, dann hat man im Zweifel ja trotzdem nicht unbedingt die Menschen überzeugt, dass Impfen sinnvoll ist. Das ist jetzt gerade eine Diskussion in Deutschland auf politischer, ja, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. An wem wollen wir unsere Entscheidung denn eigentlich ausrichten? Also an denen, die geimpft sind oder an denen, die nicht geimpft sind? Wird das ähnlich diskutiert in Österreich?
Ja, auch diese Diskussion gibt es. Es ist auch der Gesundheitsminister hier kritisiert worden, weil er sich auf der einen Seite zu verständnisvoll gezeigt hat in einigen Interviews Menschen gegenüber, die sich nicht impfen lassen wollen und so weiter und so fort. Fakt ist, dass, glaube ich, inzwischen allen klar ist, dass Nichtstun im Moment einfach keine Option ist, dass wir auf dann wirklich katastrophale Zustände in den Krankenhäusern zulaufen. Und jetzt ist dann natürlich eben die Frage, wer hat es dann am Ende verbockt? Sind das die Leute, die sich irgendwie an alle Regeln gehalten haben, sich haben impfen lassen und so weiter und so fort? Oder halt diejenigen, die sich, man muss es tatsächlich sagen, gegen jede Vernunft immer noch dagegen wehren? Und das wird hier auch diskutiert. Das ist auch befeuert von der rechten FPÖ, die so eine Impfgegnerhaltung eingenommen hat, die sagt, das Setzen auf die Impfung als Allheilmittel sei falsch. Man sollte vielmehr da gucken, dass man Leute früh genug medizinisch betreut. Der Parteichef hat auch letztens gesagt, also Vitamin C, Zink und an den Patienten angepasste Dosen von Paracetamol würden das auch tun. Das widerspricht dem wissenschaftlichen Standard, ist aber natürlich trotzdem irgendwie etwas, was man hier öffentlich kundtun kann. Es ist auch eine Großdemonstration jetzt angekündigt von der FPÖ. Also die Debatte ist hier auch natürlich vorhanden.
Mit Blick jetzt nochmal auf die guten Impfquoten in anderen Ländern wie zum Beispiel Spanien, Italien, Portugal oder Dänemark. Woran hapert es denn eigentlich aus deiner Sicht in Österreich? Also ich denke einfach dabei zum Beispiel bei Dänemark daran, ne, die Menschen, die haben so ein Grundvertrauen in den Staat. Das ist wohl auch einer der Gründe dafür, warum das da mit dem Impfen so gut klappt. Oder Spanien, eben sehr hart getroffen von Corona. Die denken sich wahrscheinlich zum größten Teil, wir wollen das einfach so nicht mehr wiedererleben. Deswegen die Frage, was ist so deine Einschätzung in Bezug auf Österreich? Warum geht es da nur schwer oder nicht so schnell voran, wie es eigentlich wünschenswert wäre?
Also ich glaube, dass hier die Chance verpasst wurde, eine Impfkampagne zu starten, die wirklich den Namen verdient. Ich würde jetzt einfach behaupten, die Voraussetzungen dafür sind da. Es ist ja bekannt, dass zum Beispiel das Bundeskanzleramt hier in Österreich eine geradezu kleine Armee an Mitarbeitern hat, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind. Die hätte man zum Beispiel losschicken können mit einer Impfbotschaft. Das ist in der Form nicht passiert. Außerdem wurde von der Politik teilweise widersprüchlich auch kommuniziert. Wenn man es jetzt mal zuspitzen soll, so dass sich jeder das auspicken kann, was gerade für ihn passt. Also die Pandemie ist vorbei, die Pandemie ist nicht vorbei, die Pandemie ist für Geimpfte auf jeden Fall vorbei und so weiter und so fort. Also keine klare Kommunikation. Und es wurde sehr politisch gedacht in diesem Zusammenhang und ich glaube, das ist auch ein Fehler. Es zeigt sich ja in Portugal, wo man ja so einen erfahrenen Militär mit der Impfkampagne bzw. mit der Umsetzung der Impfung betraut hat, der praktisch politisch keine Aktien hatte und es einfach logistisch durchgezogen hat. Das war vielleicht die bessere Vorgehensweise, als es Politiker machen zu lassen.
Glaubst du denn, dass jetzt durch die 2G-Regelung, glaubst du, dass das Impfwunder jetzt kommt für Österreich?
Ich glaube nicht an ein Impfwunder. Ich glaube aber trotzdem, dass es irgendwann gelingen wird, die kritische Masse von diesen 80% zu erreichen. Also die Zahlen sagen so ungefähr, dass 20%, je nach Umfrage, der Österreicherinnen und Österreicher noch unsicher sind mit der Impfung. Und dann gibt es Forscher, die sagen, die Hälfte davon, also 10%, wird man noch überzeugen können. Und es wird so ein harter Kern bleiben von weiteren 10%, die einfach nicht zu überzeugen sind. Das würde ja dann halt auch ausreichen aus epidemiologischer Sicht. Die Frage ist jetzt, wie schnell wird das gehen? Denn wir sind ja im Moment in der vierten Welle. Und jetzt Erstimpfungen helfen uns ja jetzt als Wellenbrecher erstmal nicht, weil es ja ein paar Wochen dauert, bis da eine Immunisierung auch tatsächlich besteht. Deshalb kommen jetzt die dritte Impfung jetzt ins Spiel als sehr, sehr wichtiger Faktor, weil da die Immunisierung da sehr schnell erreicht ist und Erfahrungen aus Israel zeigen, dass man damit eher so eine Welle brechen kann als mit Erstimpfungen, wobei Erstimpfungen natürlich auch wichtig sind perspektivisch.
Danke fürs Erklären, Serjan, und für die Zusammenfassung.
Bitte gerne.
Die Ausgabe von Der Tag hat hoffentlich auch heute wieder für ein wenig Orientierung gesorgt. Danke fürs Zuhören und Rückmeldung wie immer an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Sonja Meschkat, das war die Ausgabe vom 9. November und wir hören uns bald wieder, versprochen. Bis dahin, tschüss.